Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt aus dem vierten Buch Mose, die Kapitel 22 und 23, sowie der Anfang von Kapitel 24. Zunächst ein kurzer Rückblick. Fast schon seit 40 Jahren hätten die Israeliten in dem Land leben können, das Gott bereits ihrem Stammvater Abraham versprochen hatte. Kanaan, das Land, darin Milch und Honig fließt. Doch nachdem die Israeliten von Gott aus der Knechtschaft in Ägypten befreit worden waren, trauten sie sich nicht, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Die Angst vor den Völkern, die dort lebten, war größer als ihr Vertrauen auf Gottes Zusagen. Daraufhin mussten die Israeliten fast 4 Jahrzehnte als Nomaden in der Wüste leben. Erst die nächste Generation sollte sich in Kanaan ansiedeln. Im vierten Buch Mose, Kapitel 21, wird berichtet, dass die Israeliten dort tatsächlich nicht mit offenen Armen empfangen werden. Zuerst schickt ihnen der König der Kanaaniter seine Kriegsleute auf den Hals. Doch die Israeliten gewinnen. Und dem König der Amoriter und dem König von Baschan geht es nicht anders. Mit ihrer Aggression gegen das Volk Israel stürzen sie ihre eigenen Völker in den Abgrund. Am Anfang von Kapitel 22 wird geschildert, wie der König der Moabiter es mit der Angst zu tun bekommt, dass die Israeliten auch sein Herrschaftsgebiet besetzen könnten. Doch statt die Klingen zu wetzen, schickt er einige Abgesandte zu einem ominösen Propheten, der die Israeliten mit einem Fluch belegen und damit unschädlich machen soll. Sein Name Bileam. Bileam. Aus meiner Sicht gehört er zu den schillerndsten Persönlichkeiten der Bibel. Er stammt aus Midian, wird gemeinhin als Prophet bezeichnet und hat es offenbar zu einiger Bekanntheit gebracht, weil seine Voraussagen oft ins Schwarze trafen. Irritierend ist, dass er im vor uns liegenden Bibeltext mal wie ein Prophet Gottes auftritt, sich dann aber gegen das Volk Israel und damit auch gegen Gott wendet. Und fast genauso irritierend ist die Tatsache, dass diese seltsame Person und ihr fragwürdiges Handeln im Mittelpunkt von gleich 3 Kapiteln der Bibel steht. Einfach übergehen lässt sich Bileam also kaum. Eines Tages tauchen einige hochrangige Abgesandte des Königs von Moab bei ihm auf. Sie berichten, dass ihre Majestät König Balak befürchtet, sein Herrschaftsgebiet könnte von den Israeliten angegriffen und überrollt werden. Deshalb möge er, der Prophet Bileam, einen Fluch über die Israeliten aussprechen. Natürlich gegen gute Bezahlung. Im vierten Buch Mose, Kapitel 22, wird die Botschaft des Königs an Bileam wiedergegeben. Da heißt es in Vers 6, »So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich's dann schlagen und aus dem Lande vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht.« Schon zuvor hatten sich die Moabiter mit den Midianitern abgesprochen, einem Nomadenvolk. Deshalb versuchen Abgesandte aus beiden Völkern, den Propheten für diesen Auftrag zu gewinnen. Vers 7. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Lohn für das Wahrsagen in ihren Händen und kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Dass die Abgesandten den Lohn für Bileam gleich dabei haben, lässt darauf schließen, dass er schon einige spektakuläre Erfolge für sich verbuchen konnte. Ansonsten würden sie sicher versuchen, nur einen Teil des Lohnes im Voraus zu bezahlen und den Rest nach erfolgreicher Ausführung des Auftrags. Auffällig ist auch die Tatsache, dass hier vom Lohn für das Wahrsagen die Rede ist. Bileam scheint also verschiedene Disziplinen zu beherrschen. Das Wahrsagen, das Aussprechen von Flüchen über andere Personen und als Prophet das Überbringen göttlicher Botschaften. Zu seiner Zeit ist es allerdings nicht ungewöhnlich, diese verschiedenen Berufszweige miteinander zu verquicken. Wie Bileam auf die Bitte der Abgesandten und auf das finanzielle Angebot reagiert, das steht in Vers 8. Und er sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht, so will ich euch antworten, wie mir's der Herr sagen wird. Da blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Das hört sich doch an wie die Worte eines frommen Mannes. Biliam bittet um Bedenkzeit, weil er wissen möchte, was Gott von dieser ganzen Angelegenheit hält. Weiter ab Vers 9. Und Gott kam zu Biliam und sprach, wer sind die Leute, die bei dir sind? Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat zu mir gesandt. Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es, vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Dass Gott Biliam aufsucht und mit ihm spricht, und dass Biliam scheinbar weiß, mit wem er sich unterhält, nämlich mit dem großen Gott, das überrascht mich doch sehr. Ebenso, dass Biliam völlig unbefangen über seinen Auftrag spricht, dass er das Volk Israel verfluchen soll. Weiß Biliam vielleicht doch nicht so recht, wer da mit ihm redet, dass Gott der Gott Israels ist? Oder hat Biliam noch keine Ahnung, um welches Volk es sich handelt, das er verfluchen soll? Ich lese weiter ab Vers 12. Gott aber sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks, geht hin in euer Land, denn der Herr will's nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe. Wenn die Geschichte hier an dieser Stelle zu Ende wäre, könnte man eigentlich zu dem Schluss kommen, Biliam ist ein durch und durch aufrichtiger Mann, der nach dem Willen Gottes fragt und dann auch entsprechend handelt. Aber die Geschichte geht noch weiter. Und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu König Balak und sprachen, Biliam weigert sich, mit uns zu ziehen. Da sandte Balak noch mehr und noch mächtigere Fürsten, als jene waren. Als sie zu Biliam kamen, sprachen sie zu ihm, so lässt dir sagen Balak, der Sohn Zippors, wehre dich doch nicht dagegen, zu mir zu ziehen, denn ich will dich hoch ehren, und was du mir sagst, das will ich tun. Komm doch und verfluche mir dies Volk. Biliam antwortete und sprach zu den Gesandten Balaks, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn meines Gottes, weder im Kleinen noch im Großen. Unter anderem lässt König Balak dem Propheten Biliam ausrichten, ich will dich hoch ehren, wenn du zu mir kommst. Auf gut Deutsch bedeutet das, ich will dich fürstlich bezahlen. Der König erhöht also sein Angebot. Doch das scheint für Biliam keine Rolle zu spielen. Er bleibt dabei. Ich kann doch nicht übertreten das Wort des Herrn meines Gottes. Und der ach so fromme Biliam setzt dem noch eins drauf, indem er zu den Abgesandten des Königs sagt, Vers 19, so bleibt auch ihr nun hier diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Eigentlich sollte mich dieser Satz nun endgültig von der Redlichkeit Biliams überzeugen. Tut er aber nicht. Wissen Sie warum? Weil ich absolut nicht nachvollziehen kann, was Biliam nun von Gott erwartet. Soll Gott etwa zu ihm sagen, okay, wenn dir der König ein höheres Honorar verspricht, dann geh ruhig zu ihm und verfluche das Volk Israel? Es ist einfach absurd, dass Biliam eine zweite, eine gegensätzliche Antwort von Gott erwartet. Denn beim ersten Mal hatte Gott klipp und klar zu ihm gesagt, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. In Pastorenkreisen erzählt man sich eine nette Anekdote, die erstaunliche Parallelen aufweist zu dem, wie sich Biliam verhält. Und ehrlich gesagt fürchte ich, dass diese Anekdote nicht allzu weit von der Realität entfernt ist. Sie handelt von einem Pastor, der eines Tages nach Hause kommt und zu seiner Frau sagt, »Liebling, stell dir vor, ich habe gerade die Berufung bekommen, die Gemeinde in der Nachbarstadt zu leiten. Du glaubst ja gar nicht, wie glücklich ich bin. Diese Stadt ist einfach schöner, die Gemeinde größer und die Menschen dort sind wesentlich netter.« Ich will vorher nur noch rasch beten gehen, um herauszufinden, ob der Wechsel dorthin tatsächlich Gottes Wille ist. Die Frau des Pastors erwidert, »Prima, ich komme gleich nach in dein Arbeitszimmer, dann können wir gemeinsam beten.« »Ist nicht nötig«, antwortet der Pastor, »fang lieber schon mal an zu packen. Umso schneller können wir von hier weg.« »Tja, ich glaube, Sie werden mir zustimmen, man braucht kein Pastor zu sein, um auf diese Weise zu handeln. Im Alltag passiert es mir öfter, dass ich in meinem Herzen bereits eine Entscheidung getroffen habe, aber dann kommt mir in den Sinn, erst mal Gott fragen, was er davon hält. Doch in Wirklichkeit rücke ich dann keinen Zentimeter mehr von meiner Entscheidung ab. Und solange kein Blitz vom Himmel mich daran hindert, tue ich in diesem Fall das, was ich für richtig halte. Der alte Biliam lässt grüßen. Auch Biliam wird von keinem Blitz daran gehindert, das zu tun, was er eigentlich möchte. Wie ein Kind, das erst dann glaubt, dass die Herdplatte heiß ist, wenn es sich die Finger verbrannt hat, so lässt Gott es zu, dass sich Biliam die Finger verbrennt. Ihnen und mir kann's übrigens genauso ergehen. Wenn wir uns mit einem Nein Gottes partout nicht abfinden wollen, kann es sein, dass er uns gewissermaßen die Erlaubnis gibt, unsere eigenen Erfahrungen zu sammeln. Als ein Ja Gottes, als unumschränkte Zustimmung, kann man eine solche Erlaubnis dann aber wohl kaum bezeichnen. Hier nun also der Bericht über das, was Biliam erlebt, nachdem er die Gesandten des Königs ein weiteres Mal um Bedenkzeit gebeten hat. Ich lese weiter ab Vers 20. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, »Sind die Männer gekommen, dich zu rufen, so mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun.« Da stand Biliam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf seiner Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Wege stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Felde. Biliam aber schlug sie, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Noch einmal, Biliam hatte von Gott die eindeutige Anweisung bekommen, der Einladung des Königs nicht zu folgen. Doch weil Biliam nicht bereit war zu gehorchen, ließ Gott ihn schließlich dennoch ziehen. Offenbar mit der Absicht, ihm eine besondere Lektion zu erteilen. Der Vorfall mit dem Engel und der Eselin zeigt, dass Biliam in keiner Weise mit Gottes Eingreifen rechnet. Er denkt, er hätte nun freie Hand, um zu tun, was ihm gefällt. Aber da irrt er sich. Weiter ab Vers 24. Da trat der Engel des Herrn auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Biliam den Fuß ein an der Mauer, und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war, auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie in die Knie unter Biliam. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf, und sie sprach zu Biliam, »Was hab ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast?« An dieser Stelle höre ich im Geiste, wie mit Vernunft begabte Menschen sagen, aber Tiere können doch gar nicht reden. Richtig, auch diese Eselin hat niemals das Sprechen gelernt. Aber wie heißt es im zuletzt gelesenen Vers? Da tat der Herr der Eselin den Mund auf. Das heißt, Gott zeigt dem Biliam auf diese ungewöhnliche Weise, dass er im Vergleich zu seinem Reittier der größere Esel ist. Weiter ab Vers 29. Biliam sprach zur Eselin, »Ich habe dich geschlagen, weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten.« Die Eselin sprach zu Biliam, »Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, es so mit dir zu treiben?« Er sprach, »Nein.« Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, »Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen, denn dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Sonst, wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt getötet, aber die Eselin am Leben gelassen.« Da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, »Ich habe gesündigt. Ich habe ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandest auf dem Wege. Und nun, wenn dir es nicht gefällt, will ich wieder umkehren.« Der Engel des Herrn sprach zu ihm, »Zieh hin mit den Männern, aber nichts anderes, als was ich zu dir sagen werde, sollst du reden.« So zog Biliam mit den Fürsten Balaks. Soweit die Verse 29 bis 35. An dieser Stelle möchte ich kurz hinüberschwenken in das Neue Testament. Dort wird Biliam insgesamt dreimal erwähnt. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, geht es thematisch um falsche Propheten. Und dann heißt es dort, sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, empfing aber eine Strafe für seine Übertretung. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Wie vorhin schon vermutet, der Lohn der Ungerechtigkeit war es, der Biliam zu seinem Tun veranlasste. Für die Entlohnung, die König Balak ihm anbot, wäre er gern bereit gewesen, das Volk Israel mit einem Fluch zu belegen. Möge Gott uns davor bewahren, dass die Habgier uns zu Dingen treibt, die vor Gott und den Menschen nicht in Ordnung sind. Zurück zum 4. Buch Mose, Kapitel 22. Nachdem der Engel Gottes, der Biliam und seiner Eselin den Weg verstellt hatte, sich ihm offenbart hat, reitet Biliam also weiter zu seinem Auftraggeber, König Balak. Ich lese weiter ab Vers 36. Als Balak hörte, dass Biliam kam, zog er aus, ihm entgegen nach Ar in Moab, das am Arnon liegt, an der äußersten Grenze, und sprach zu ihm, »Hab ich nicht zu dir gesandt und dich rufen lassen? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Meinst du, ich könnte dich nicht ehren, sprich reichlich bezahlen?« Biliam antwortete ihm, »Siehe, ich bin zu dir gekommen, aber wie kann ich etwas anderes reden, als was mir Gott in den Mund gibt? Nur das kann ich reden.« So zog Biliam mit Balak, und sie kamen nach Kirjat Huzot. Und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon an Biliam und an die Fürsten, die bei ihm waren. Und am Morgen nahm Balak den Biliam und führte ihn hinauf nach Bamoth Baal, dass er von dort das ganze Volk Israel überblicken konnte. Biliam soll sich ein Bild von der ganzen Situation machen und dann etwas gegen die Israeliten unternehmen, also einen Fluch auf sie legen, damit König Balak und seine Leute sie besiegen oder zumindest vertreiben können. Doch mit dem, was Biliam von sich geben wird, kann der König nicht zufrieden sein. Und so werden wir gleich miterleben, wie er Biliam von einem Berg auf den anderen scheucht, in der Hoffnung, dass Biliam den Ernst der Lage erkennt. Vier Berge besteigen sie insgesamt, und viermal überrascht Biliam den König und auch uns mit seinen Sprüchen. Mittlerweile sind wir in Kapitel 23 angelangt. Und daraus lese ich nun die Verse 7 bis 12. Da hob Biliam an mit seinem Spruch und sprach, »Aus Aram hat mich Balak, der König der Moabiter, holen lassen von dem Gebirge im Osten. Komm, verfluche mir Jakob, komm, verwünsche Israel. Doch wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn, und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wird abgesondert wohnen und sich nicht zu den Heiden rechnen. Wer kann zählen den Staub Jakobs, auch nur den vierten Teil Israels? Meine Seele möge sterben den Tod der Gerechten und mein Ende werde wie ihr Ende. Da sprach Balak zu Bileam, was tust du mir an? Ich habe dich holen lassen, um meinen Feinden zu fluchen, und siehe, du segnest. Er antwortete und sprach, muss ich nicht das halten und reden, was mir der Herr in den Mund gibt? Soweit der erste Spruch, die erste Prophezeiung, die Bileam ausspricht, während er von der Anhöhe oder vom Berg Bamoth Baal auf die Israeliten herabblickt. Im Grunde geht's Bileam jetzt nicht anders als vorher seiner Eselin. Er spricht das aus, was Gott ihm in den Mund legt. Und das ist etwas völlig anderes als das, was König Balak erwartet. Deshalb besteigt er mit ihm den nächsten Berg, den Pisgah. Und hier erhebt Bileam zum zweiten Mal die Stimme. Ich lese weiter ab Vers 18. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach, »Stehe auf, Balak, und höre, nimm zu Ohren, was ich sage, du Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet, und ich kann's nicht wenden. Man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm, und es jauchzt dem König zu. Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des Wildstiers. Denn es gibt kein Zaubern in Jakob und kein Wahrsagen in Israel. Zu rechter Zeit wird Jakob und Israel gesagt, welche Wunder Gott tut. Siehe, das Volk wird aufstehen wie ein junger Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen trinkt. Soweit die zweite Prophezeiung aus dem Munde Bileams. Wenn hier, wie auch schon vorhin, von Jakob die Rede ist, dann ist damit übrigens das Volk Israel gemeint. Jakob ist ja der Stammvater Israels. Was Bileam prophezeit, nämlich, dass das Volk wie ein junger, starker Löwe über das Land Kanaan herrschen wird, muss den König regelrecht schockiert haben. Was tun? Rauf auf den nächsten Berg, den Peor. Hier ändert Bileam seine Taktik. Hören Sie dazu die beiden ersten Verse aus Kapitel 24. Als nun Bileam sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie bisher auf Zeichen aus, sondern richtete sein Angesicht zur Wüste, hob seine Augen auf und sah Israel, wie sie lagerten nach ihren Stämmen. Und der Geist Gottes kam auf ihn. Bileam ging diesmal, anders als zuvor, nicht auf Zeichen aus, so heißt es hier. Was das genau bedeutet, ist unklar. Solche wahrsagerischen Zeichen konnten bestimmte Tierstimmen sein, das Aussehen des Himmels oder sonst irgendwas. Stattdessen schaut Bileam Richtung Wüste und hat diesmal wohl einen besonders umfassenden Überblick über das Lager der Israeliten, denn es heißt hier, er sah, wie sie lagerten nach ihren Stämmen. Würde Bileam ein Fernglas besitzen, könnte er vielleicht auch manches entdecken, was Gott an den Israeliten überhaupt nicht gefällt. Etwas, was ihn theoretisch dazu bringen könnte, Bileam doch einen Fluch in den Mund zu legen. Aber auch die dritte Prophezeiung Bileams fällt zugunsten des Volkes Israel aus. Warum handelt Gott so? Sind die Israeliten etwa ein mustergültiges Vorzeigevolk? Keineswegs, wie wir erst in den letzten Kapiteln mehrfach zur Kenntnis nehmen mussten. Vielmehr gilt für die Israeliten damals das Gleiche wie für uns heute. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. So drückt Paulus es im Römerbrief aus. Aber für diese Sünder tut Gott etwas Außergewöhnliches, was der Prophet Jesaja bildhaft mit den Worten beschreibt, »Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet.« Gott kann einen Menschen mit Gerechtigkeit, mit Würde und mit Frieden ausstatten, obwohl dieser Mensch aus sich heraus nichts von dem hervorbringen kann. Und ein Mensch, der so von Gott verändert wurde, kann wirklich voller Hoffnung sein Leben anpacken. Paulus schreibt im Römerbrief, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Zurück zu den Israeliten, über die Bileam nun endlich einen Fluch aussprechen soll. Oder wenigstens keinen Segen, wie König Balak bereits frustriert anmerkte, als er sagte, du sollst das Volk Israel weder verfluchen noch segnen. In diesem Volk hätte sich vieles finden lassen, was einen Fluch gerechtfertigt hätte. Aber Gott lässt es nicht zu. Und so gleicht auch die dritte Prophezeiung auf dem Berg Peor eher einem Segensspruch. König Balak verliert die Beherrschung. Ab Vers 10 wird berichtet, da entbrannte Balaks Zorn gegen Bileam, und er schlug die Hände zusammen und sprach zu ihm, ich habe dich gerufen, dass du meine Feinde verfluchen solltest, und siehe, du hast sie nun dreimal gesegnet. Geh nun weg in dein Land. Ich dachte, ich wollte dich ehren, also gut bezahlen, aber der Herr hat dir die Ehre verwehrt. Bileam antwortete ihm, hab ich nicht schon zu deinen Boten gesagt, die du zu mir sandtest, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch an des Herrn Wort nicht vorüber und Böses und Gutes tun nach meinem Herzen, sondern was der Herr redet, das würde ich auch reden. Und nun siehe, ich ziehe zu meinem Volk. So komm, ich will dir kundtun, was dies Volk deinem Volk tun wird zur letzten Zeit. Soweit die Verse 10 bis 14. Und dann folgt kurz darauf die vierte und letzte Prophezeiung Bileams, die erstaunlicherweise einige Sätze enthält, die heutzutage an Weihnachten in vielen Gottesdiensten zu hören sind. Andererseits, so erstaunlich ist es nun auch wieder nicht. Denn obwohl Bileam wegen des fürstlichen Honorars dem König Balak zu Diensten sein will, hieß es in Vers 2 dieses Kapitels ja ausdrücklich, der Geist Gottes kam auf ihn. Bileam, ein professioneller Prophet, der auch ganz gern mal wahrsagt und Leute verflucht, der aber diesmal an seine Grenzen stößt. Er bringt nicht über die Lippen, was er eigentlich sagen will. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erfahren Sie, wie die Geschichte ausgeht. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen Gottes Segen.